Willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
So, wir müssen uns jetzt gleich mal entschuldigen.
Wir haben es ein bisschen versemmelt.
Ja, großartig haben wir es ausgearbeitet, gell? Als Organ der Woche.
Ja, es wäre da gewesen.
Es wäre da gewesen, aber wir waren so in der Euphorie und wir haben es verschwitzt. Sorry dafür, heute
kommt.
Ist geplant, dass er ja. Schauen wir mal, Lisa.
Es wäre da. Wir haben noch geredet, wie organisiert und fangen frühzeitig an mit der Organisation. Nein. Und vergessen einfach unser Organ der Woche.
Wir haben ja frühzeitig angefangen, nur wir haben es einfach verschlafen.
Wir haben es verschlafen.
Aber wir sind jetzt bei Folge 36.
Es geht echt dahin, gell?
Ja, und theoretisch, beim Rechnerischen, wären wir dann die Woche drauf in München beim Botfluencer Festival.
Das stimmt.
Wenn das rauskommt.
Ja.
I think so.
Mhm.
Ja.
Weil wir tun jetzt ein bisschen voraufnehmen.
Ja.
Weil ja dann eben die Hochzeit war und dann bist du natürlich ein bisschen unterwegs mit deinem Partner. Zwar eh nicht ganz so lang, aber ihr seid ein bisschen...
Zu viel in dem Sphäre ist nicht. Gedacht, das ist nichts. Ja, es ist einfach, der Oktober ist voll.
Sagen und der Oktober so. Ist bei uns richtig, richtig voll eigentlich.
Genau. Ja. Und rechnerisch sollten wir dann in wenigen Tagen auf dem Weg in Richtung München sein für euch. Ein bisschen ein paar Tipps einholen,
genau.
Wie wir das besser machen könnten.
Mhm. Wir sind nominiert für einen Podcast Award.
Der Banger, der...
Der Banger. Ja. Ich glaube nur der Banger, oder?
Der Banger. Ist es nicht irgendwas noch gewesen als zwei? Nein, der wir Banger. Sagen, wir sagen der Banger.
Wir sagen einmal der Banger.
Unter die fünf? Fünf.
Mhm.
Fünf.
Meistgehörtesten Folgen, glaube ich. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Schon, gell?
Weil wir haben ja Folge einreichen müssen.
Genau, bei den Botfluencern.
Haben wir die jemals da gepostet?
Ja, ich habe schon gepostet.
Na, Werbung haben wir gemacht.
Mhm.
Aber wir haben es nie hochgeladen, die Folge.
Na, bei uns dann nicht,
nein,
im
aber
Kanal.
Die könnten wir dann mal nachholen, dass wir sie hochladen.
Ich weiß nicht, ob wir das da hochladen.
Warum nicht?
Ja, weil das ist schon der Sinn, dass man auf seinen Kanal und dass der natürlich auch...
Schon, aber wenn das Ganze vorbei
Reichweite.
Ist, meine ich irgendwann einmal. Das ist mir schon klar, dass es jetzt nicht
das kann man natürlich machen.
So
ich finde, die Folge ist auch richtig cool.
Witzig.
Ja, ist eigentlich richtig witzig geworden.
Ja, deswegen sage ich, also es ist eigentlich schade drum, wenn wir die nicht irgendwann hochladen. Ja. Das ist auf jeden Fall unsere Bonusfolge, was
die Bonusfolge.
Wir mal aussehen. Wenn die kommt, wisst ihr, wir haben keine Zeit gehabt, um
es war irgendwas.
Es ist irgendwas schiefgelaufen mit dem Ganzen. Genau, und da hoffen wir, vielleicht haben wir Glück, dass wir da was gewinnen.
Oder ja, bin gespannt.
Erster werden oder...
Zweiter, Dritter, weiß ich nicht.
Einmal,
es
was
gibt ja Verlosungen, vielleicht haben wir ja da einmal Glück.
Weiß ich nicht, aber wir wissen nicht einmal, was wir gewinnen und ich habe gar nicht gewusst...
Wir sind schlecht informiert.
Nein, aber sie haben das auch nicht gesagt, weil das ist nämlich von der Jury und von den Höreranzahl quasi ausgewählt worden.
Genau.
Das ist ein Kombi aus dem Ganzen.
Ja.
Und wir lassen uns überraschen. Wir werden uns euch auf jeden Fall auf Insta mitnehmen.
Genau. Wir haben nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen.
Wir können nur gewinnen und wissen. Und vielleicht ein bisschen Tipps und Tricks und mit den
genau.
ein paar anderen.
Connecten mit ein paar anderen Podcastern.
Und vielleicht haben wir ja wieder Gäste.
Genau.
Weil wir haben ja ein kleines Geheimnis. Nein, wir sind nicht schwanger. Nein,
weil jetzt passt es nämlich nach der Hochzeit irgendwie.
Nein.
Also wir sind eigentlich die ganze Zeit zu dritt. So hat sich das jetzt auch gehört.
Nein, das stimmt nicht. Falsche Wortwahl.
Zurück. Aus die Schneien.
Genau. Nein, so nett. Aber wir haben ja schon einmal einen Gast da in dem heiligen Hallen gehabt.
Wir haben schon eine Folge aufgenommen mit Gast, die werden wir auch noch veröffentlichen.
Ja.
Und eventuell nehmen wir dort beim Festival auch noch eine Folge auf.
Genau.
Vielleicht auch mit Gast. Schauen wir mal. Es sind, glaube ich, sehr viele Deutsche und wir haben doch einen Podcast im Dialekt. Schauen wir mal.
Nee, das geht nicht ganz einfach. Die werden immer sagen, ich verstehe nicht.
Entschuldigung.
Sorry.
Was habt ihr gesagt?
Genau. Aber heute schwenken wir wieder ein bisschen um.
Mhm.
Und wir haben uns gedacht, wir reden einmal, wie das so sein kann. Wie formuliert man das jetzt schon?
Ich weiß es nicht.
Wie ist das Leben als Partner, wenn man eine Partnerin hat oder einen Partner, der in der Pflege arbeitet.
Ja, oder im Gesundheitsbereich.
Ja, ich glaube, dass es nicht leicht ist.
Ich glaube auch nicht, dass es leicht ist.
Sie sind alle leidend, wenn sie eine Krankenschwester als Partnerin haben.
Also, ich meine leidend, ja, weiß ich nicht. Also, was ich zum Beispiel schon gemerkt habe, nach einem 12-Stunden-Dienst, da muss ich jetzt mit keinem mehr reden. Weißt du, wie man? Nein, wenn du hast ja den ganzen Tag schon mit Menschen zum Tun gehabt, 12 Stunden lang.
Ja.
bist Sklaven von A nach B in einer Tour. Jeder jammert und sudert die ganze Zeit dir was vor, ist voll in Ordnung, aber man hat dann irgendwie die Schnauze voll. Ja?
Ja.
Und man ist dann froh, wenn Ruhe und Stille ist.
Ich glaube, so geht es Friseure auch.
Ja, das glaube ich.
Also Friseurinnen, weil das ist ja Psychiater für alle.
Das stimmt.
Also Das ist, glaube ich, auch sowas. Und ich glaube, dass auch so gewisse, je nachdem, wo man arbeitet, im Gesundheitsbereich auch so irgendwie, wenn man so Empfangsbereich ist oder viel so irgendwie, glaube ich, kriegt man jeden Blödsinn mit. Also Blödsinn. Ja. Jedes Gespräch, jegliche Smalltalk übers Wetter.
Auch die Emotionen.
Es ist kalt, ja, genau. Also das glaube ich schon. Und auch, weil du gesagt hast, 12-Stunden-Dienst, so Schichtdienst, was meistens, sagen wir mal, in der Pflege ist, also jetzt nicht immer und überall, ist schon eine Herausforderung, wenn der Partner von Montag bis Freitag arbeitet. Und man muss dann organisieren, egal ob es jetzt da partnerschaftstechnisch ist, dass man Zeit miteinander verbringt, dann machen wir ein Scheiferl dazu, man hat Kinder.
Ja.
Man hat Kinder, dass man sagt, okay, wie organisiert man das? Wer bringt es zur Schule, wer bringt es zum Kindergarten, wer holt es ab? Wenn so ein nett geregelter Dienst ist, ist das natürlich eine mega Herausforderung.
Und was noch ist, was für andere ja so oft so normal ist, dass an den Feiertagen frei haben.
Genau. Es ist so übernormal, ja, Wochenende treffen wir uns so, ja, weiß ich nicht, meinen Dienstplan habe ich noch nicht.
Genau.
Ja, wie wird dein Dienstplan? Nein, ich weiß noch nicht, wie ich jetzt im Dezember arbeite.
Oder auch Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage.
Also
da geht da immer ein bisschen ein Tal ab.
Ja, ich kann, also wie ich noch im Schichtdienst gearbeitet habe, ich arbeite ja nicht mehr im Schichtdienst und mein Bruder ist in der Gastro, die arbeiten auch an den Feiertagen.
Ja.
Ich weiß noch, wie wir immer geschaut haben, wie wir irgendwie, dass wir nicht gleich irgendwie arbeiten oder nicht gleich, dass wir uns irgendwie zu Weihnachten einmal als Familie sehen. Alle für wenigstens für einen halben Tag oder Tag ist sie dann eh meistens gut ausgegangen.
Ja.
Aber wann trifft man sie? Und allein das ist schon schwierig und herausfordernd. Das kann auch für eine Beziehung, ja, ein Beziehungskiller, glaube ich, sein für manche. Vor allem die, was das Verständnis nicht haben für so einen Schichtdienst.
Ja.
Und wenn ich so denke, ich fahre um 5 in der Früh fahre ich weg.
Ja.
Das heißt, ich stehe um 4:30 in der Früh auf. Und wenn ich dann einen 12,5-Stunden-Dienst habe, bin ich, sage ich mal, wenn ich sowas hätte, so wenn ich früher noch Schichtdienst gehabt habe, da habe ich bis 7 gearbeitet. Eine Stunde habe ich heimgebracht, das heißt, vor 8 bin ich nicht daheim. Dann war ich mal froh, wenn ich mich duscht habe, wenn ich was gegessen habe und dann bin ich ins Bett gefallen, weil ich am nächsten Tag wieder um 4:30 aufstehen habe müssen. Und wie du sagst, da hast du nicht mehr irgendwie, dass du sagst, okay, man schaut irgendwie was, man spricht noch viele Dinge an. Aber was, glaube ich, für den Partner schon ein bisschen anstrengend ist, ich finde, ich habe in jedem anderen Person gleich einmal eine Diagnose.
Ja.
Also für mich laufen sehr viele Diagnosen herum auf der Welt.
Ja. Und ich glaube, was halt noch ist, dass man schon ganz viel schlimme Sachen gesehen hat.
Ja, und dass man dann eine Männergrippe nicht mehr so lebensbedrohlich einordnet, ist es dann schwierig, dass man die Empathie hat und sagt, mei, was brauchst du denn?
Nein, kommt nicht vor.
Nein, das ist, und vor allem, da muss man sich so oft zusammenreißen. Es liegt mir dann so auf der Zunge. Ich schicke meinen Partner voll gern zu seiner Mama, so ab 3 Tage Krankenstand, weil die Mama liebt es, wenn sie sich um den Sohn kümmert. Und ich weiß, dass das sehr vielen so geht.
Ja.
Und es ist ja auch schön. Aber ich frage halt nur in einer Stunde einmal. Und er kann sie melden. Und halt nicht jede 5 Minuten.
Nein.
Ob es ein Superl noch warm ist, ob die Wärmeflaschen passt. Es ist alles schön und gut. Ich versorge ihn, das ist aber das ist, es geht nicht nur mir so. Ich rede jetzt nicht nur von mir, sondern ich weiß, dass es sehr vielen so geht.
Ich halte das auch nicht aus.
Und so, und dieses Jammern und wir verstehen alles, dass bei Männern das immer
der sterbende Schwan, ja, okay. Aber ich glaube, wenn man jemanden gesehen hat, der richtig krank ist, dann ist das einfach nicht ganz so schlimm.
Nein.
Und da hat man dann einfach wenig Verständnis dafür.
Ja.
Und da kenne ich wirklich einige Pflegekräfte, wo wir immer lachen und dann sagen, nein, halt man nicht aus.
Ja, und es geht wirklich.
Haben wir keine Nerven dafür.
Ja, und diese Empathie ist dann halt echt ein bisschen wenig
begrenzt.
Ja. Und das beschreiben aber die Partner und Partnerinnen auch, dass das nicht so leicht ist, wenn man eine Pflegeperson als Partner hat.
Nein.
Weil eben sie sagen, über alle anderen kümmern sie sich, aber um mich nicht.
Und was sie halt auch merkt, dass sie immer gleich annimmt, dass was Schlimmes ist. Weil natürlich hast du halt viel mehr medizinisches Wissen und weißt auch zum Beispiel, oder ist man auch viel vorsichtiger, zum Beispiel bei den Kindern, weißt du?
Ja.
Wo ich immer gleich denke, um Gottes Willen, weißt du?
Ja.
Und da, wo zum Beispiel mein Partner viel lockerer ist, weißt du, ja, kraxelt da durch auf, das, und ich denke mir, oh, Alter, wenn sie da fliegt, dann sehe ich schon mal, weißt du? Dann denke ich mir schon, ach Gott, schön, Hirntrauma, weißt du?
Kann man schon wieder machen.
Nein, denke ich mir schon mal das.
Ja.
Die ganzen Sachen sind schon im Hinterkopf. Und da immer, wenn irgendwer, weiß nicht, irgendein Symptom hat, denke ich mir, aha, Krebs. Kopfweh, aha.
Ja, 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 genau. Erster Husten, knickt nach Pneumonie, knickt nach Pneumonie. Ja, das geht auch so. Das ist ja das Gleiche, wenn man so ein bisschen Serien anschaut, hasse ich ja. Dr. House, Scrubs.
Nein,
so
schaue ich nicht mehr gern.
Geht nicht mehr, weil man denkt, du Vollidiot, du bist ja nicht steril, was haust denn da die Schere auf? Oder eben, wenn sie irgendwas machen oder an irgendwelchen Bildern.
Und
was
nur außergewöhnliche Fälle.
Na, so oder so.
Und auch nur Ärzte. Also siehst du, das sollte ein anderes Gesundheitspersonal.
Ja, und bei Scrubs siehst du vor allem, teilweise finde ich den Unterschied zwischen Pflege und Ärzte dann gar nicht, weil man glaubt, das ist jeder Arzt da drin.
Ja, wobei Scrubs finde ich noch besser von der Aufteilung her.
Ja, das ist schon uralt.
Und es ist halt aber auch Amerika, wo ich finde, dass die natürlich einen anderen Kompetenzbereich haben, die Nurses. Ja, das muss man auch sagen.
Ja, ja, das schon.
Aber sonst finde ich das oft ein bisschen schwach von den Serien, wie sie das darstellen. Ja. Weil auch die Ärzte auf die Patienten mobilisieren, immer das habe ich, weiß ich nicht, in der Praxis jetzt nie gesehen.
Partylagerung machen, wenn sie denken, was ist denn das? Was brauche ich
denn? Den Party muss ich lagern.
Genau.
Sicher nicht. Ah. Ich lagere dir keinen Party, das war's.
Nur für die Insider, das sind spezielle Lagerungen, wo man bestimmte Lungenbereiche entlüftet, wo sie leichter Luft kriegen. Das ist eine Fahrtlagerung.
Na, und das Gleiche, da war ich selber noch in der Ausbildung, bin ich im Lift gestanden. Aha,
was darf ist ich das? Was zum Trinken?
Macht sie wieder Geräusche. Jetzt heute ist ASMR ist heute.
Ja, what?
Jetzt füllen wir das ein. Also, falls einer schon Handrang hat, dann hoffe ich, dass jetzt nichts.
Jetzt geht's los. Wir müssen schön schauen, dass die Haut voller Feuchtigkeit ist.
Aha. Na, aber ich habe einmal in der Ausbildung, bin im Lift gestanden, da sind zwei Assistenzärzte reingekommen und haben dann gesagt, wie dumm die Pflege ist, weil es dem Patienten, da ist um die Neurologie gegangen, dem Patienten die Sachen immer auf die Seiten hinstellen und der hat einen Schlaganfall gehabt, auf die betroffene Seite. Also zum Beispiel ist ja egal, den Blumenstrauß oder ist ja wurscht, um was da gegangen ist oder auch den Trinkbecher. Na, und da gibt es ja auch ein Konzept dahinter, dass man sagt, man versucht die betroffene Seite auch irgendwie zu fördern.
Ja.
Und die haben dann gelacht und haben geschimpft, wie dumm die Pflege ist.
Ja.
Weil einfach kein Verständnis da ist und die Konzepte nicht kennen.
Ja. Ja,
schwierig. Spannend, gell?
Ja.
Es ist echt schwierig.
Ja. Ich glaube aber, dass die Männer oder Partner, besser gesagt, oder Partnerinnen, das vielleicht manchmal ein bisschen zu negativ sehen, eine Krankenschwester zu haben oder eine Pflegeperson zu haben, weil sie eben sagen, sie werden nicht betüttelt von oben bis unten, sie sind ja da ein bisschen die Armen. Aber ich glaube, wer in der Pflege arbeitet oder in dem Gesundheitsberuf, wo ganz viel Stressresistenz benötigt wird, organisatorisch das im Überblick hat, dass das oft vergessen wird, was man da für zusätzliche Ressourcen zur Verfügung hat, dass man sagt, okay, ich habe den Alltag im Überblick, es ist alles organisiert.
Kenne ich selten jemanden, der das nicht hat, wenn er in seinem Beruf ist.
Geht auch fast gar nicht. Stell dir mal vor, du hast keinen Überblick über deine 20 Patienten oder Patientinnen, wo du sagst, bei dem habe ich das gemacht, stimmt auch nicht, bei dem habe ich doch das gemacht. Das geht
und es fällt dann auch alles auf.
Alles.
Weil du ja irgendwie trainiert wirst, schon in der Ausbildung, wenn du einiges in der Zimmer müssen dir sofort bei deinem Patienten das auffallen.
Ja.
Es ist die Gesichtsfarbe, die Drainagen, wie viel ist drinnen, wie ist die Farbe von der Flüssigkeit, was passiert ist. Du sollst ja auf ganz viele unterschiedliche Sachen natürlich schauen.
Zum Beispiel war jetzt Fortbildung. Und da haben wir eine Servicekraft gehabt. Mhm. Die hat großartig hohe Schuhe angehabt, gell? Also dürfte so die Service-Managerin gewesen sein von dem Team.
Mhm.
Die da war auch Essen braucht und Trinken und aufgenommen und so weiter. Okay. Und ich habe mir gedacht, entweder der erste, wie sie reingekommen ist, das erste, was sie gesehen hat, entweder sie hat irgendwie ein Hüftproblem, Knieproblem oder sie kann mit ihren hohen Schuhen nicht gehen. Es ist die drei Diagnosen. Und irgendwann habe ich dann zu meiner Nachbarin die Pflegerin und dann sage ich, ist sie die schon aufgefallen? Sagt sie, ja, gell, Schuhe kann sie nicht gehen oder irgendwas bei der Hüfte. Sage ich, witzig, ich habe so lachen müssen mit ihr.
Ja.
Und ich sage, genau das Gleiche. Und das ist einfach so. Und dann sagt der eine Mann sogar, ich glaube, die kann nicht mit den Schuhen gehen. Sage ich, oder? Oder sogar gesundheitliches Problem. Und ich habe gedacht, das ist so typisch wir.
Ja.
Das sind nur hauptsächlich nur Pflege.
Und es fällt auch nicht jedem immer alles sofort auf. Weißt du, was ich meine? Ein anderer schaut auf sowas gar nicht.
Nein.
Dass einer vielleicht ein bisschen humpelt oder weiß ich nicht. Weißt du, das sieht auch nicht jeder. Aber wenn du im Gesundheitsbereich arbeitest, siehst du sofort, aha, der hat halt schlecht ausgeschaut.
Ja.
Oder der hat ein bisschen Fall im Gesicht. Oder ist ja wurscht was.
Ja, ja. Ja, das ist, man hat sofort eine Diagnose, man hat sofort irgendwie, das sind die kleinen Dinge, das ist das Gleiche, wenn ich in ein Taxi einsteige, merke ich mir gewisse Dinge.
Ja.
Einfach zu sicher. Ihr
seid Details fallen sofort auf, wenn man auf das da drin ist.
Ja. Das sind so kleine Dinge. Und eben, das ist dieses Gespür, dieses Zwischengefühl, was man einfach hat. Und deswegen, es ist nicht immer nur schlecht, jemanden so zu haben.
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, dass gewisse Männer ohne so ein Organisationstalent so oder so einen Alltag nicht schaffen werden.
Ja, irgendwie haben sie es davor ja geschafft, bevor es am Partner oder Partnerin kommt.
Irgendwie, richtig.
Ja.
Irgendwie. Weil es. Irgendwas muss sein.
Und oder lässt es dann noch mehr los, das Organisationstalent.
Und denkt sich, die wird schon machen.
Die macht das.
Wird
da das schon reißen.
Ja. Und ich glaube halt, diese große Loyalität, dieses große Herz zu haben, das ist schon gewisse Kommunikationsregeln, was wir lernen zu haben. Ich glaube, das hilft schon in einer Partnerschaft weiter, wenn man so ein bisschen sagt, okay, du, was willst du denn überhaupt? Oder was sind deine Bedürfnisse? Red aus. Oder das sind schon diese Dinge oder diese Fortbildungen, was ich so merke, was dann schon so bringt, wenn man sagt, okay, das sind Ich-Botschaften zu machen. Ich habe das Gefühl, dass das so Thema ist und nicht, es ist so, weil das sind so und so. Das ist eine andere Wortwahl. Und ich finde, die Fortbildungen, was wir so nutzen können oder was wir in der Schule erklärt haben, um die verschiedenen Schuld von Tun.
Ja.
Die verschiedenen Ohren.
Die Ohrwascheln.
Fünfe. Ich glaube, vier waren es. Das ist schon so ein Thema, wo man sich denkt,
total.
Ich glaube, dass das auch in so diesen Situationen hilft, in einer Beziehung Dinge zu besprechen, Probleme zum Angehen. Ja, aber ich glaube, dass man auch so den Partner gut unterstützen kann. Also ganz schlecht ist nicht, dass ihr uns habt, gell?
Ja. Aber was vielleicht schwierig ist, dass man nicht zum Arzt gehen will.
Na, das ist. Auf uns selber schauen wir ganz schlecht.
Ja, also, ich weiß nicht, sind wir nicht die Typen, die gleich zum Arzt gehen?
Nein,
beide nicht. Nein, da sind wir wirklich ganz schlecht dabei.
Also, ich bin mit meinem Gartenscheren-Schnitt bin im nächsten Tag scheinbrav in die Arbeit gegangen.
Ich bist aber noch selber gefahren mit dem Auto und alles.
Nein, selber bin ich gefahren, dann bin ich selber genäht geworden. Also ich bin genäht worden und bin ich noch selber mit dem Auto heimgefahren. Es ist gegangen. Muss ich ehrlich sagen, ich habe ein Automatikauto und es ist nicht der betroffene Fuß. Also wohl, es war der betroffene Fuß. Jetzt überlege ich. Es ist echt nur gegangen, aber es war grenzwertig, sage ich mal so. Ich bin absolut kein Vorbild, was
würdest du das wieder tun? Ja.
Ja. Weil ich nämlich meinen Salat auch noch fertig gegessen. Ich bei mir alle in der Arbeit und jetzt gehst du heim, mein Fuß hat pulsiert, war angeschwollen, war frisch genäht. Und ich sage, und ich habe jetzt einen Hunger und ich will jetzt meinen Salat,
ich
was
ich
mitbrauche.
Ich esse meinen Salat.
Und dann tue ich meine Mail automatischen Umlegen einschalten, dann schalte ich meinen Computer und fahre. Ja, wir schauen nicht immer gut auf uns.
Ja, man therapiert sich einmal selber dahin und schaut, was kann den Server reißen.
Wie oft ich mit einem Skalpell schon daheim bei mir irgendwas herumgeschnitten habe oder sonst irgendwas, mir gedacht, na,
geh nicht.
Zugsalm auf und zack,
zuerst Server.
Ja, funktioniert aber oft.
Also sollten das nicht funktionieren.
Und ich muss ehrlich sagen, so bestens gut versorgt mit einer vollen Desinfektionswaschung mitten im Garten, mit Streifeneinlegung und so weiter und so fort, was ich dort gehabt habe bei meinem Gartenschern-Ding, hat zwar nicht so viel gebracht, aber wer weiß, was es braucht hat, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja.
Also ich bin top ausgestattet. Also ich kann meine am offenen Herzen daheim operieren. Also
wohl wurscht. Luftröhrenschnitt, kein Thema.
Kein Problem.
Mit der Gartenschere haben wir schon gesehen, der Schneidgut.
Kugelschreiber rein und geht schon. Weil wir haben immer genügend Stifte
immer
ohne Ende.
Stift haben wir immer eingesteckt.
Also bitte, es ist nicht so schlecht, dass wir uns haben, gell?
Nein, aber man geht halt selber nirgends hin, gell?
Nein,
aber wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie, wäre das so ein Ding.
Kann nicht schwierig werden.
Eigentlich wäre es fast so ein Ding für Hausarzt oder Ambulanz. Nein.
Ja, es...
Weil ich denke mir dann oft, ich weiß ja eh ungefähr, was der Arzt sagt, verstehst?
Genau.
Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich eh weiß, was der mir erzählt, brauche ich nicht hingehen.
Richtig, weil für was gehe ich dann hin?
Nein. Außer ich brauche halt Antibiotikum, aber da rufe ich auf der auch und sage, du, weißt du, was ist das und das? Kann man das gleich auf die IKA tun?
Ja.
Ja.
Ja, es ist, Gott sei Dank sind wir keine Ärzte oder Ärztinnen, gell? Weil dann wird man gleich noch einiger zum Arzt gehen.
Das stimmt.
Weil da können wir uns alles rezeptieren.
Das
Gegenseitig. Also das ist, also unser Apothekerschrank ist nicht schlecht, wir sind so in der Kommunikation nicht schlecht, wir stellen zwar überall Diagnosen, sehen zwar überall Krankheiten herumhuschen, aber unterm Strich, ob wir brauchen, glaube ich, ist nicht so übel uns zu haben.
Und was ich schon auch glaube, dass wir gewohnt sind, schnell und früh zu schöpfen.
Ja.
Also ich glaube, dass das...
Ja.
Weil ich habe ja dann auch zum Beispiel mal kurz in der Forschung gearbeitet, was quasi wie ein klassischer Bürojobber irgendwie war.
Mhm.
Und das kann man nicht vergleichen, wenn man schon einmal zum Beispiel in einer Klinik gearbeitet hat.
Ja.
Oder in einem Pflegeheim, ja, wo du auch relativ viele Bewohner zum Beispiel hast zum Pflegen. Also da vom Arbeiten braucht da eigentlich keiner was dazu, weil es ist wirklich ein Knochenjob. Also auch die Ärzte, die natürlich auch zwischen OP, Ambulanz, Station hin und her laufen, auch die, weißt du, was ich meine?
Richtig.
Alle im Gesundheitsberuf, das ist schon richtig hart.
Und es ist auch so, dass wir sagen, wenn wir mal heute in dem 12,5-Stunden-Dienst keine Mittagspause zusammenbringen, weil es halt ja so ist, dann
mega
ist,
oft.
Ist es so. Dann ist es so. Dafür gibt es mal vielleicht einen Tag, wo es das
wo so ist. Wo man was essen kann,
wo Salat. Was, ne, wo man was essen
wenn man sowieso verletzt ist und heimgehen muss, dann kommt man dazu.
Genau, aber...
Aber ich war oft auch nicht am WC 2 Stunden lang.
Nein, weil es
ist... Ist einem auch gar nicht so aufgefallen. Irgendwann fordert das nicht mehr auf.
Nein, und vor allem, es ist jetzt, klingt jetzt alles so ganz wild, aber es ist für uns, weil wir eben, glaube ich, so empathievoll sind und überall schauen wollen, dass jedem irgendwie gut geht. Das ist, glaube ich, ein bisschen auch unser Helfersyndrom, kann manche ein bisschen ins Negative schlagen, muss man ja auch ein bisschen ehrlich dazugeben. Aber ich denke mir, das war für mich kein Thema. Wenn jemand gekommen ist in die Ambulanz und es hat wer eine Hilfe braucht, dann hat das gepasst. Und wenn ich dann mein chinesisches Essen wie oft haben wir bestellt im Nachtdienst um 8 Uhr am Abend und gegessen haben wir es um 4 Uhr in der Früh, weil wir einfach nicht dazukommen sind. Das ist, aber das war, da hat sich nie wer aufgeregt, also selten einer.
Nein, man wird das so gewohnt. Aber was ich schon sagen muss, das war für mich dann die Mega-Umstellung, weil ich dann wirklich in der Forschung war und wo alle jeden Tag zur gleichen Zeit einfach Mittagspause gegangen sind.
Ja, ja.
Ich habe mir echt gedacht, was, schon wieder Mittagspause? Ja. Und es war so arg und ich habe bei Kindern immer aus WC gehen, weil es hat ja keiner was braucht, so akut, weißt du, was ich meine? Und das ist schon ein ganz anderes Arbeiten.
Und wie ich dann gewechselt habe von der Ambulanz in die Station, wo es auch ein anderes Arbeiten ist, weil du hast dann mehr Leute gehabt, die was die jetzt so ein bisschen abgelöst haben. Weißt und alle sagen mir, isst du nichts zu Mittag? Denke ich mir, nein, ich habe bei meinem anderen Job auch nichts mitgehabt. Und das war für mich, weil es einfach, klar, ich habe dann einfach daheim gegessen, weißt weil ich so oft gar nicht dazugekommen bin.
Ja.
Und wenn, dann habe ich einmal Joghurt gegessen oder Banane oder irgendwas zwischendrin. Okay, auch nicht, aber da habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, da war ich als Diplomierte allein. Da habe ich nicht gesagt, naja, für dich, zur Rettung, in einer halben Stunde, gell, dann habe ich meine Pizza aufgegessen. Ja, aber vorher geht's nicht. Also
Holz zurück.
Holz
zu dem, was das Baby kriegt. Holz zurück.
Die Wehen. 3 Minuten, kein Problem. Geht's in aus.
Also, ich hab da jetzt noch 4 Radl von meiner Pizza.
Nicht, dass die cold wird. Aber ja, nein, also es hat alles Vor- und Nachteile, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche. Veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Und musst du noch was dazu sagen, Lisa?
Nein, meine Notizen sind zu Ende.
Ja, okay,
ich habe wieder so 3-4 Stichpunkte.
Weil wir haben uns gedacht, wir schwenken vielleicht noch ein bisschen zum anderen Thema heute auch noch um. Weil jetzt haben wir fast 25 Minuten, 23, 24 aha Minuten über uns Pflege geredet, wie toll wir nicht sind. Und ohne uns oder so gar nichts rennt.
Nix.
Nix in deren Leben. Und wir haben uns gedacht, wir wissen, was wir zu tun haben, wenn wir Angehörigen haben oder in der Verwandtschaft irgendjemanden haben, die was auf einmal akuter Pflege benötigt.
Ja.
Aber wir
wissen... Was immer oft relativ kurzfristig passiert. Also sollten, dass es wirklich...
Ja.
Abzeichnet über Wochen und Monate hinweg, sondern oft ist das wirklich dann auch so ein Moment, wo sich das dann wirklich ergibt. Jetzt hast du wieder ausgetrunken.
Ja.
Wo sich das ergibt und dann hat man plötzlich den Fall, sagt, okay, der kommt jetzt nicht mehr alleine zurecht, zum Beispiel, nicht mehr in jeder Hinsicht alleine zurecht. Und da wissen dann, und das finde ich eigentlich richtig, richtig gut, fühle nicht, an wen wende ich mich und was mache ich jetzt? Mm. Und fühle gehe natürlich zum Hausarzt, weil das ist natürlich so die erste Anlaufstelle.
Ja.
Aber das sind eigentlich nicht die richtige Adresse.
Nein.
Und die haben einfach so viele andere Tätigkeiten zu tun, dass die das nicht mit abwickeln können, diese Beratung.
Es hängt ein bisschen davon ab, manche, wenn Angehörige in einem Krankenhaus liegen, da gibt es so Entlassungsmanagerinnen oder Anlaufstellen auch im Krankenhaus oder Sozialarbeiter, die Angehörigen unterstützen bei Fragen. Da hat man natürlich, wo man sagt, okay, man fragt einfach mal nach und dann kriegt man Kontaktadresse und so weiter.
Oder man wird direkt angesprochen von diesen Case and Care Managern quasi.
Richtig. Genau, also da ist man ein bisschen im geschützteren Rahmen, aber wenn das ein bisschen anders läuft und vielleicht das dem Krankenhaus nicht gibt, weil es gibt nicht überall einen Case and Care Manager so ausgeprägt, dass es gut rennt. Ja. Ich meine, es ist wie schon nicht schlecht in gewissen Bereichen, wo es richtig gut rennt, aber nicht immer und überall. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht kann man ein bisschen Info weitergeben, was definitiv, meine schlechte Anlaufstelle ist der Hausarzt auch nicht, weil der wird auch weitervermitteln und hat sicher auch Kontaktadressen. Aber wo man wirklich ein umfangreiches Informationsmaterial oder Anlaufstellen bekommt, ist die sogenannte Pflegedrehscheibe. Die Pflegedrehscheibe gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen und Orten. Also das ist nicht, wo man sagt, man fährt jetzt 3 Stunden bis zum nächsten und man muss nicht immer vor Ort dort sein, sondern man kann telefonisch Auskunft auch haben. Das ist wirklich eine zentrale Anlaufstelle vom Land Steiermark für pflegebedürftige Menschen bzw. deren Angehörige und Zugehörigen in jeder Region.
Ja, das ist ein bisschen so wie die Bezirke Eindalzahn, also pro Bezirk.
So Sprengelart.
Genau. Mhm. Soll es diese Pflegedrehscheiben geben. Und da kann man hin, das ist kostenlos. Plus, die haben oft auch so wie Sprechtage in den einzelnen Gemeinden oft. Also es kann sein, dass man da nicht jetzt irgendwo hinfahren muss, zur nächstgrößeren Stadt quasi im Bezirk, sondern die haben auch wirklich oft so Sprechtage. Also das muss man sich anschauen, vielleicht auch wirklich in der Gemeinde nachfragen, ob die nicht sowieso vielleicht einen Tag vorbeikommen.
Genau, und es gibt auch mit, wenn diese Region das anbieten kann, auch Hausbesuche. Also falls jetzt da irgendwas aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, dass jemand dorthin kommt, dann gibt es auch, aber es gibt nicht in jeder Sprengelgemeinde, wo man das mit Hausbesuchen muss das gut abdecken können, personaltechnisch. Aber das ist so eine zentrale Anlaufstelle, wo man einfach sagt, okay, für was sind die zuständig? Wissen, wo kriegt man das Pflegegeld? Wo kann ich das beantragen? Was ist überhaupt ein Pflegegeld? Welche mobilen Pflege- und Betreuungsdienste gibt es bei mir und der Umgebung? Was wird da angeboten? Dann die verschiedenen Tageszentren, dann die finanzielle Unterstützung, Zuschüsse für pflegende Angehörige, was steht einem zu, dann Patientenversorgung, Vorsorgevollmacht, also die eigentlich sämtliche Einrichtungen, Anlaufstellen, verschiedene Formulare kann man teilweise auch auf der Seite runterladen, findet ihr auf einem Punkt. Das heißt, ihr müsst nicht 7000 Punkte ablaufen, weil das ist so ein breit gefächertes Thema und vor allem, da ändert sich so oft was. Wer was zusteht, welche Richtlinien gibt es da was, dass das alles sprengen würde und vor allem, wenn man das vor 3 Jahren gehört hat, muss man, heißt es nicht, dass das wieder gleich ist oder noch immer gleich ist.
Ja. Die sollten auch ein bisschen einen Überblick haben, bei welchen Pflegeheimen zum Beispiel gerade ein Platz frei ist.
Ja.
Und sie müssen, wenn jemand unter der Pflegestufe 4 ist, also Pflegestufe 1 bis 3, müssen die das auch freigeben, dass jemand zum Beispiel ins Pflegeheim darf.
Ja.
Das ist jetzt ein neues Gesetz und da muss man dann sowieso zu denen hin.
Genau, weil ins Pflegeheim ist ab Stufe 3
fängt's an, aber bis dorthin muss man eben diese Einwilligung einholen. Genau. Weil es eigentlich nur gedacht ist für wirklich Personen mit einem höheren Pflegegrad. Und ich habe zufällig auch jetzt vor kurzem mit der Pflegedrehscheibe zum tun gehabt.
Ah ja.
Ich habe so ja eine Frage gestellt.
Ah ja, okay.
Aber ich habe noch keine Antwort gekriegt.
Die Lese ist schon wieder unbeliebt bei irgendwelchen Anlaufstellen.
Ja, war ich glaube ich schon wieder unbeliebt.
Ah ja, je. Aber auf jeden Fall, wenn wir gerade vom Pflegegeld reden, was ist denn ein Pflegegeld? Ein Pflegegeld ist in 7 Stufen eingeteilt und Pflegegeldbegutachtung, das machen Ärzte und Pflegepersonen, die eine gewisse Ausbildung haben dazu oder Kurs.
Ja, ist eigentlich ein relativ kurzer Kurs, muss man sagen.
Schnellsichter Kurs wollte ich jetzt nicht sagen, aber es dauert nicht lang, dass man
Aber es kostet natürlich ein bisschen was.
Aber es kostet natürlich. Und die kommen mit einem gewissen Fragebogen zu den Familien nach Hause. Also die kommen, da muss keiner zu irgendwo hinfahren, sondern die schauen sich vor Ort, was braucht der Mensch, beziehungsweise was kann er noch und wo braucht er Unterstützung.
Aber was man dazu sagen muss, wenn das jemand beantragt und man kriegt dann einen Termin zugeschickt, also man weiß, wann dieser Mensch auftaucht daheim, ist es oft nicht schlecht, wenn man sich da auch beraten lässt.
Ja.
Weil es kommt ganz oft vor, dass zum Beispiel jetzt nur dieser pflegebedürftige Mensch vor Ort ist und vielleicht noch Angehöriger und dann fragt der Begutachter, machen sie das noch selber?
Ja, sicher.
Und die Leute sagen, ja, das mache ich alles. Ja. Weil die wollen gar nicht das so zugeben, dass sie da Hilfestellung brauchen. Und die können natürlich nicht nachweisen, ob der sein Heizöl selber bestellt zum Beispiel oder ob der selber einkaufen geht. Der kann sagen, ja, mach ich alles. Und der schreibt es dann so auf und dann spiegelt es nicht die Realität wieder.
Ja.
Und dann hat man eine falsche Einstufung.
Ja.
Und das hat dann schon Auswirkungen. Weil zwischen einer Dreierstufen und einer Fünferstufen ist dann doch erheblich viel Unterschied zum Beispiel.
Vom Geld her auf jeden Fall, weil im Endeffekt ist es von einer Dreier und zu Fünfer ist es eigentlich das Doppelte.
Ja, und das habe ich zum Beispiel beim Opa gehabt.
Und das ist gar nicht so leicht, weil eine Siebenerstufen, da musst du bettlägerig sein und eigentlich nichts mehr zielgerichtete Führungen zu machen. Also da darfst du nicht einmal mehr deine Hand in Richtung Becher ausstrecken können, wenn du einen Becher zum Trinken haben willst, weil dann Durst hast. Wenn das ist, ist es definitiv keine Pflegestufe 7. Und was wichtig ist, wenn man jetzt Hausnummer Pflegestufe 3 kriegt oder 4 und es ist eine Verschlechterung da, bitte, und auch wenn es 2 Wochen nachher ist, stellt einen neuen Antrag. Das ist zwar wieder Aufwand und so weiter, aber das ist Geld und es steht jedem
zur Verfügung. Und das ist ganz wichtig, weil es wird immer das Datum der Antragsstellung dann herangezogen, wenn das Geld ausbezahlt wird. Das heißt, man kriegt dann rückwirkend ab diesem Datum das Geld dann überwiesen.
Genau.
Und je länger sind wir da dann Zeit lässt, obwohl die Verschlechterung da ist, da lässt man eigentlich Geld liegen, das man vielleicht braucht für... Es ist wurscht, dass man sehr Heimhilfe holt, dass die mobile Hauskrankenpflege oder sehr egal was nicht.
Genau. Und das Pflegegeld wird 12-mal jährlich ausbezahlt. Also da gibt es kein 13. und 14. Gehalt.
Außer man ist im Krankenhaus gewesen, die Tage werden abgezogen.
Genau. Da ist es Ruhegesetz, das Pflegegeld, das wird dann abgezogen, so wie die Lisa schon gesagt hat. Aber es ist auch keine Lohnsteuer und keine Krankenversicherungsbeiträge werden von dem Pflegegeld abgezogen. Also das ist nicht als Einkommen oder sonst was geregelt, sondern das ist wirklich ein Pflegegeld, was du so dort dann auch ausbezahlt kriegst.
Genau. Und es wird auch, es ist jetzt öfter angekommen worden, also immer wieder angepasst.
Ja.
Und was noch interessant ist, und bin gespannt, wie lange das noch so geht, dass es diesen Pflegeregress ja nicht mehr gibt bei uns. Das heißt, dass eben der Staat nicht auf das Vermögen zugreift, zum Beispiel.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie lange wir das vom System her noch schaffen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wird spannend.
Wird spannend.
Also auf unser Vermögen, auf unsere Millionen, wenn es zugreift.
Die wir verdient haben, die Millionen.
Mit dem Podcast aufpassen.
Ja. Dann müssen wir in einer Stiftung absichern. Sehe ich schon. Ja, hast du noch?
Genau.
Also, top vorbereitet, sehe ich da.
Naja, top vorbereitet. Aber für uns ist es immer wieder so, wir wissen, welche Dienstleister das es gibt oder was auch das Rote Kreuz oder Hilfswerk oder sämtliche anderen Organisationen anbietet. Aber das wissen vielleicht nicht alle. Und vor allem, man redet dann immer nicht, man braucht eine Pflege daheim. Ja, man braucht eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause, wo immer. Nein, es gibt schon vorher Unterstützungen. Und auch für jemanden, der was sagt, er kann sehr viele Dinge alleine, aber in gewissen Bereichen braucht er noch ein bisschen Hilfe.
In den nordischen Ländern ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass man schon ab Pflegestufen 1 oder 2 präventiv jemanden holt, der dich schon anleitet, wie du deine Gesundheit erhalten kannst.
Dass das nicht schlimmer wird.
Dass es nicht schlimmer wird. Was bei uns ja gar nicht gang und gäbe ist zum Beispiel.
Aber die nordischen Länder sind so oder so
sind früh wieder mal voraus. Und die holen wirklich schon frühzeitig jemanden, dass man einfach informiert ist, was man tun könnte.
Ja.
Finde ich eigentlich einen richtig coolen Ansatz.
Ja, genau. Eine Heimhilfe zum Beispiel ist einmal der allererste Schritt, was man organisieren könnte, die wirklich so ein paar Punkte macht im Haushalt als Unterstützung. Zum Beispiel einkaufen geht für jemanden.
Ja.
Wo man sagt, du, ich traue mir im Haushalt noch ziemlich alles zu, ich kann noch kochen und alles, aber ins Auto steigen oder mit dem Radl irgendwo hin oder zu Fuß wirklich die Einkäufe nach Hause tragen, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man wen unterstützen kann. Die machen auch kleine Dinge im Haushalt, dass man sagt, man saugt einmal durch, aber sie sind keine Putzkraft. Also das darf man nicht unterstützen, sie einfach ein bisschen im Alltag, was man so zusätzlich braucht. Dann gibt es als nächsten Punkt auch eine mobile Hauskrankenpflege. Das sind zum Beispiel Hilfswerk, dann verschiedene Caritas-Einrichtungen bzw. Rotes Kreuz. Es gibt ja mehrere Anbieter, die muss man sagen, okay, die mobile Hauskrankenpflege kommt entweder dreimal am Tag oder einmal am Tag oder alle zwei Tage nur. Die können zum Beispiel kommen auch nur einmal die Woche, um zum Beispiel die Medikas zum Einteilen. Dass man sagt, okay, ich schaff's oder habe keinen Angehörigen mehr oder irgendwer, der die Verantwortung übernimmt, die Medikamente einzunehmen oder einzuschachteln in den Dispenser, aber die Person schafft es noch allein, die Medikamente zu nehmen, dann kommt er ein, zweimal die Woche, teilt das vor und dann geht er wieder. Aber es gibt dann auch, wo man sagt, okay, die kommen in der Früh und am Abend.
Oft bei Diabetikern ist das so, wo man sagt, okay, man muss vielleicht irgendwie einen Zucker messen, man muss vielleicht auch Insulin verabreichen und man hat das ein bisschen dann im Überblick.
Ja, unser Tontechnik hat gerade um die Ecken geschaut.
Aha.
Ich glaube, er denkt, warum wir heute so lange schwafeln.
Ja, das kann ja sein, gell?
Der wird sich denken, scheiße, ich muss so viel schneiden.
Geben dir heute Info weiter. Kann nicht sein.
Genau, was wichtig ist, maximal 28 Tage werden Kassen, ist Kassenleistung und alles darüber hinaus muss dann sondergeregelt werden bzw. bezahlt werden vom Pflegegeld.
Ja, ich meine, die Finanzierung von der mobilen Hauskrankenpflege ist aber eine eigene Geschichte. Weil da zahlen so viele Stakeholder mit, das ist wirklich ein Wahnsinn.
Ja. Ist, aber das sprengt den Rahmen.
Das sprengt heute den Rahmen. Ja,
das machen wir heute nicht.
Nein, das machen wir nicht mehr durch.
Der nächste Schritt ist wirklich dann schon 24-Stunden-Betreuung zu Hause, wo es auch viele Agenturen, Einrichtungen gibt, wo man jemanden organisieren kann. Das ist wirklich ein Schritt, wo man sagt, da wohnt wirklich mit der Person jemand im Haus und unterstützt die.
Und da vielleicht als Tipp, bitte schaut euch an, wer das anbietet, weil es ist ein freies Gewerbe. Das heißt, jeder kann einfach morgen hingehen zur WKO und sagen, ich habe jetzt eine 14-Stunden-Betreuungsagentur.
Ja.
Und das Sinnvollste ist natürlich, wenn das eine Pflegekraft macht,
ja,
weil der das ein bisschen im Überblick hat, oder man hat wenigstens jemanden, der mit Pflegekräften zusammenarbeitet und die da ein bisschen die Qualitätssicherung machen, weil sonst ist das meistens nicht ganz so gut.
Ja, das auf jeden Fall. Dann gibt es auch so Besuchs- und Begleitdienste, das sind so freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach ein bisschen Zeit verbringen, die Leute unterhalten. Das Gleiche ist aber auch, es gibt verschiedene Tageseinrichtungen, Tageszentren, Cafés, wo so sämtliche so Stammtische sind, die organisiert werden, Bewegungs- oder Sportkurse für ältere Personen, was man so ein bisschen gleichsetzen kann wie Animationskurse oder wie im Pflegeheim. Es gibt oft diese Dinge. Da gibt es einfach so verschiedene Turnhallen, wo sich die Leute einfach treffen.
Und das ist mega wichtig. Das wird ein bisschen unterschätzt, aber Einsamkeit kann man wie eine Krankheit betrachten, die wirklich weitreichend ist. Zum Beispiel kann es auch die Demenz fördern. Ah, das Fortschreiten der Demenz.
Ja.
Weil einfach die Sprache ganz wichtig ist, das Kommunizieren mit jemand anderen. Und darum ist es auch mega wichtig, dass man schaut, wenn jemand schlecht hört, dass der ein gut eingestelltes Hörgerät hat.
Ja, und manche Dinge sind so Fixpunkte für Leute, vor allem für ältere Leute, wo man sagt, das haltet sie noch fit. Ich möchte so lange, einfach weil ich triff mich zweimal die Woche zum Schnapsen oder sonst
Sinn Dinge. Hat das irgendwie.
Ja, genau. Da will ich einfach hinkommen, das ist mir wichtig. Das ist einfach ein Hobby von ihnen, der Austausch zu haben. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, vor allem, dass man sie informiert. Okay, alles schön und gut, dass sämtliche 5 Kinder jeden Tag ein Beschäftigungsprogramm für die Mutter machen. Mhm. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch das Rauskommen und einfach ihre Hobbys zu machen. Und wenn sie noch ein Hochbett hat, dann soll sie noch ein Hochbett machen, weißt du, einfach die Hobbys irgendwie zum am Leben zu erhalten oder eben gewisse Dinge zu finden, wo man sagt, okay, da haben sie sonst trotzdem unter den Leuten.
Und vielleicht auch ein bisschen sagen, okay, es ist vielleicht nicht mehr das Geschickteste, wenn die Omi jetzt mit dem Radl fährt. Aber wenn es ihr Spaß macht, und für sie das ein wichtiger Punkt ist. Nein, ist das voll schwer, wenn man sagt, sie darf nicht mehr auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Weil da kann sein, dass dann richtig eine gesundheitliche Verschlechterung kommt.
Genau. Und was man sonst auch, es gibt verschiedene Hilfsmittel, verschiedene Rufanlagen, wo man sagt, diese Uhren, was über die bestimmte Einrichtungen mit der Rettung verbunden, die Notrufuhren. Dann gibt es Essen auf Rädern, die Zustellungen, wo man sagt, okay, schafft es nicht mehr zum Kochen allein, aber der Rest funktioniert oder eben Körperpflegeunterstützung kommt, dann das Hilfswerk einmal am Tag oder am Abend zum Beispiel und den Rest schaffen wir, weil es am Tag eh funktioniert und nicht schutzgefährdet oder so ist. Also man kann sehr viel abdecken oder auch die verschiedenen Hilfsmittel, man muss nicht alles kaufen, man kann sehr viele Dinge ausborgen, ausleihen, ob es jetzt Rollator ist, ein Rollstuhl ist, ein Pflegebett ist.
Oder
auch
bei den Betten, da gibt es
ja
einen Mietkauf, wo sie sagen, okay, wir mieten das jetzt einmal ein, zwei Jahre. Und nach gewissen Monaten hättest du das aber abbezahlt, theoretisch, dann gehört das Bett sogar dir.
Ja.
Also es ist auch ein mega cooles System gewesen, muss ich sagen, was wir da gehabt haben.
Ja, nicht, also bei der Pflegedrehscheibe, wenn man dort hingeht, kriegt man eh die besten Angebote und Informationen. Und das ist das Gleiche auch ein Angehörigenbonus, ein Pflegekarenzgeld. Es gibt so viel Unterstützung für pflegende Angehörige. Dann
generell die Pflegekarenz, dass man sagt, okay, wie schaut das aus? Wann nehme ich das am besten?
Genau. Dann die Hospizkarenz, wo man wirklich sagt, das ist, gibt's auch für gewisse Zeitfenster. Also, das sind jegliche Unterstützung für pflegende Angehörige. Ihr fallt's nicht durch den Rost, wenn ihr sagt, okay, meine Mama, mein Papa liegt jetzt da im Sterben. Ich möchte den jetzt wirklich die letzten Wochen, wo es wirklich absehbar ist, bis hin begleiten. Zu Monaten gibt's das. Da gibt's ganz verschiedene Zeitfenster, Zeitspannungen. Aber da gibt's finanzielle Unterstützung, wo ihr eben auch bei der Pflegedrehscheibe beim Bundessozialministerium einfach auch online findet ihr ganz viele Informationen und Anlaufstellen und Formulare, was schon runterladen könnt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sie da Informationen zu holen, dass man, dass jemanden die Zuckerln oder diese, die Zuckerln, nein, es ist kein Zuckerl, sondern das steht ihnen einfach zu, weil du, es ist ein harter Job. Und das Einzige, muss ich ehrlich sagen, was ich einfach auf wirkliche Sauerei finde, was noch immer ganz, ganz schlecht eingestuft ist, ist das einfach die Demenz in der Pflegestufe ist einfach wirklich nicht richtig und gut eingeschätzt.
Ja, ich finde, da kommt es wieder total drauf an, wie man argumentiert. Und deshalb war vorher der Hinweis, weil man hat mindestens Stufe 3. Aber Stufe 3 ist eben zum Beispiel nicht so viel wie Stufe 5. Weil da hat man nämlich zwischen den Stufen genau den Sprung, dass man sagt, wie schaut es in der Nacht aus?
Ja.
Und da muss man dann, also da gibt es ein paar so Punkte, auf was die Gutachter schauen. Und da zahlt es wirklich aus, wenn man sich ein bisschen das anschaut, realistisch, und sagt, okay, wie schaut die Realität aus und wo fahren wir theoretisch ein, in welche Stufen? Genau. Und ganz viele werden da zu niedrig eingestuft.
Ja, genau. Und deswegen ganz wichtig, vielleicht mitschreiben, ein bisschen ein Tagebuch zu machen, ein Protokoll zu machen, dass man nicht dann tut und sitzt und sagt, was machen wir sich für Gedanken? Weil das ist nämlich oft das Problem, dass die Personen körperlich vielleicht mega fit sind. Nur
ganz oft ist das so, was ein Riesenthema ist, weil wer auf Gescheiter, der ist nicht mehr so gut körperlich benannt.
Ja.
Weil wenn einer geistig beeinträchtigt ist, aber körperlich fit, ist das immer das Blödste, was einem passieren kann irgendwie.
Genau.
Als pflegender Angehöriger.
Ja, genau. Und eben auch für die Pflegestufen, und das finde ich ist einfach alles schön und gut, wenn man sagt zu ihm, du trinkst das aus, dass er das machen kann, nur dass das wie ein einjähriges Kind ist, wo du hinterherlaufen musst, alles auch zusperren musst, vielleicht, weil er mit alles wegfahren muss, du nirgends mehr wohin gehen kannst, wo das ist schon eine Challenge, muss
wo
man sagen.
Wo der tagsüber schläft und in der Nacht wirbelt und man hat dann als pflegender Angehöriger keine Ruhe.
Genau.
Keine Ruhezeiten, keine Fixen. Also es gibt da ein paar so Sachen und da kann ich nur empfehlen, dass man vielleicht ein bisschen ein Geld in die Hand nimmt und sie sonst da auch wirklich eine Pflegekraft holt, der einen da gut beratet, bevor der Termin ist, damit man das wirklich gut zusammenschreibt und es gut begründen kann.
Aber da ist eben sicher auch die Pflegedrehscheibe, die haben da super gute Informationen für die Angehörigen.
Und es gibt auch schon mega viele selbstständige Pflegekräfte, die auch so Beratungen anbieten.
Ja, genau.
Ja.
Und bevor wir es vergessen,
Lisa. Ah ja, ich hätte es jetzt schon wieder vergessen.
Gott sei Dank.
Nein, das ist wirklich.
Also jetzt bringen wir eigentlich das Organ der Woche, was
vom letzten Mal
dazu passend wäre, aber es passt jetzt auch. Also,
Also
wir haben die Tränendrüsen.
Aha.
Die Tränendrüsen als Organ der Woche. Die Tränendrüsen liegt im oberen, äußeren Teil der Augenhöhle. Also ich glaube, jeder weiß, wo wir unsere Tränen rauskommen, gell?
Mhm.
Die Tränendrüse ist eine Exokinodrüse. Das bedeutet eben, das Sekret geht alles nach außen. Also alles, was das ist, das eigentlich von der Träne ist das Sekret, unsere Träne, was runterrinnt, das Wasser.
Mhm.
Schön geschmeidig.
Ja.
Das ist eben das Sekret, das wenn die Exokine Drüse. Gesteuert wird das Ganze vom vegetativen Nervensystem und vor allem vom parasympathischen Anteil und vom Nervus facialis, also wirklich von unserem Gesichtsnerv. Das spielt da ganz ein wichtiger Punkt. Und was ist die Funktion von der Tränendrüse? Das ist nämlich, die hat mehrere Funktionen.
Okay.
eben die Produktion bzw. diese Zusammensetzung von der Träne ist nicht immer gleich von der Zusammensetzung, weil es hat nämlich mehrere Funktionen und warum es ausgelöst wird. Zu den Funktionen ist es erstens einmal, es ist ein Schutz, also sämtliche Fremdkörper spült quasi diese Tränenflüssigkeit vom Auge raus.
Dann, ich glaube, das kennt eh jeder, wenn man zum Beispiel ein Wimpern beim Auge hat oder irgendwas an eine fliegt,
genau.
Dann fängt das Auge zum Tränen an.
Genau, und wenn, das glaube ich kennt auch jeder, dass es für die Befeuchtung fürs Auge zuständig ist. Das heißt, wenn du ganz lang starr mal ohne Blinzeln schaust, merkst irgendwie, wenn du dann blinzelst, es
war trocken.
Schmiert nicht so richtig. genau, dann ist es auch ein Abwehrsystem, das heißt, also das quasi, das ist ein Enzym drinnen in dieser Tränenflüssigkeit, was Bakterien abwehrt, dass das Auge nicht entzünden wird oder eben diese Fremdkörper unter anderem halt auch mit abstoßt. So, jetzt hab's. Und bei den Emotionen.
Ja.
Wird bei gewissen Emotionen von Trauer, Wut oder Freude reflexartig aktiviert.
Mhm.
Also das kannst du sehr schwer steuern. Und wenn, musst du die vom Hirn einfach in diese Emotion reindenken, dass es diesen Reflex ausübt, dass du emotionale Tränen hast. Und es gibt nämlich drei verschiedene, es wird nochmal unterkategoriert, drei verschiedene Tränen. Das habe ich nicht gewusst.
Okay.
Die Basalträne, das ist eben die Dauerbefeuchtung, das ist eine eigene Tränenart. Die Reflexträne wird das auch genannt, wenn du zum Beispiel Zwiebel schneidest.
Okay.
Das sind Reflextränen, das hat eine unterschiedliche Zusammensetzung. Und die Emotionen eben mit diesen psychischen Emotionen-Themen. Und der Fun-Fact, weil das gibt es immer bei mir bei meinen Organen der Wochen, ist, dass wir in der Minute circa zwischen 15 und 20 Mal blinzeln.
Ja, schon häufig, gell?
Das braucht aber das Auge eben, um befeuchtet zu bleiben.
Mhm.
Und wenn man eben sagt, okay, man hat zu wenig Feuchtigkeit, gibt es eben oft, oder auch die Luftfeuchtigkeit, Heizungsluft, merken ganz viele Leute, das merkt
auch ich. Und der Bildschirmarbeit, da blinzelt man auch weniger.
Genau, und dann ist die Gefahr, dann gibt es oft, dass man diese Befeuchtigungstropfen benötigt, um, dass man nicht irgendwie brennen in die Augen hat oder dass es dann anstrengend wird und dass man den Kopf weh kriegt.
Oh.
Das wäre so von mein Organ der Woche.
Sehr gut. Haben wir nicht vergessen.
Willst du irgendwas dazu anfügen, Lisa?
Ich habe jetzt eine Nachkontrolle.
Super.
Von meiner Augen-OP.
Cool. Siehst du mich?
Ich sehe jetzt wie ein Lux.
Perfekt.
Und ich bin gespannt, was rauskommt. Wirklich beim Sehtest, dann weißt du.
Ja.
Also,
sehr spannend.
Ja. Bin ich gespannt, ob alles passt und was rauskommt. Gebe dann Bescheid.
Perfekt.
Ich glaube, das war's, gell?
Ja.
In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns.